Liebe Brüder und Schwestern, wir kennen diese Passage aus dem Evangelium und ich vermute einmal, dass sie nicht allen von uns ganz angenehm ist. Denn wer kennt das nicht, dass man sich sorgt, dass man Aufgaben hat, sich kümmert und wahrscheinlich doch immer den Eindruck hat, man wird nicht recht fertig und dann sitzt da jemand und hilft nicht richtig mit und man beschwert sich. Vielleicht sogar beim Herrn und sagt vielleicht sogar dem Herrn selber innerlich, sag ihr doch, sie soll mir helfen, das ist doch nicht in Ordnung. Warum machen die das dann nicht so, wie ich das jetzt gerade denke? Und die arme Martha hört dann auch vom Herrn, allerdings sehr, sehr fein, eine Zurechtweisung im besten Sinne des Wortes, die ihr, wie wir gleich noch hören werden, später wohl sehr zugute gekommen ist. Martha also, scheinbar die vieles tut und hier kritisiert wird. Ich glaube, mit einem kleinen Seitenblick auf die Mutter Gottes, wir haben ja hier eine sehr schöne Figur, können wir uns vorstellen, Maria war durchaus mit vielem, vielem beschäftigt. Der Großteil ihres Lebens wird wohl das gewesen sein, was Martha hier scheinbar tut, sich kümmern. Um Jesus, ihren Sohn, um alles Mögliche. Und so dürfen auch wir sicherlich davon ausgehen, sich kümmern ist keineswegs das, was Jesus hier kritisiert. Bevor wir da ein wenig tiefer nachforschen, noch ein Blick auf die erste Lesung. Dort haben wir gehört, wie Abraham, der in der Wüste sein Zelt aufgeschlagen hat, Besuch bekommt von dreien, die es heißt, wie Engel. Und dann im Laufe des Textes wird von diesen dreien als von einem und vom Herrn gesprochen. Manche der Kirchenväter haben diese Beschreibung als eine Prophetie ist vielleicht zu viel gesagt, als ein Vorausbild für unseren Glauben an den drei einen Gott genannt. Sie kennen vielleicht die berühmteste Ikone der Dreifaltigkeit, von Rublev gemalt, einem russischen Mönch in einem Kloster mit dem Namen auch der Dreifaltigkeit. Und auf dieser Ikone werden genau diese drei als Engel dargestellt, die um einen Tisch, vielleicht um einen Altar sitzen und der vordere Platz ist frei für Abraham. Abraham, der die drei beherbergt. Und dieses Bild wird eben genannt von Rublev als eine Ikone der Dreifaltigkeit. In diesem Bild also noch einmal verdeutlicht, Gott kommt zu Abraham, aber Abraham versteht es im Moment erst einmal nicht. Er sieht vor allem drei, die da kommen. Und er fängt an, sich zu kümmern, ähnlich wie Martha. Er läuft sogar. Laufen ist etwas, was eines Herrn in der damaligen Zeit, vor allem eines älteren Herrn, äußerst unwürdig war. Man ist immer noch gegangen. Und wenn dann plötzlich ein Mensch, ein Mann, ein Erwachsener, ein älterer Herr zu laufen anfängt, dann heißt das, dass das, worum es ihm gerade geht, viel wichtiger ist, als auf seine eigene Würde zu achten. Er war ganz hingegeben in seinem Dienst an diesen dreien oder an diesem einen. Und dann sagt er in einem kleinen Nebensatz, dass er ihm jetzt alles zubereiten will, denn deswegen seid ihr doch zu mir gekommen. Er nimmt also an, diese drei sind gekommen, weil sie eben in der Wüste eine Bleibe gesucht haben. Etwas zu essen, zum Übernachten vielleicht. Und das entsprach ganz und gar der damaligen Tradition. Ja, bis heute in solchen Ländern, in denen das Überleben sehr schwierig ist, eine uralte Tradition, ein hoher ethischer Wert, den, der kommt, zu empfangen. Gastfreundschaft. Nicht in einer Beliebigkeit nun, den lasse ich rein, den lasse ich nicht rein, sondern der kommt aus der Wüste. Ich bin jetzt angefragt, letztlich von Gott, ihm Gastfreundschaft zu gewähren, ihn zu beherbergen. Und so empfängt Abraham ihn und geht davon aus, deswegen bist du doch hierher gekommen, damit ich dir zu essen gebe. Und dann dreht sich die Rolle der Akteure. Nicht mehr Abraham ist derjenige, der hier vieles tut, sondern die drei oder der eine Herr verheißen Abraham, dass sie einen Sohn bekommen wird. Diese Verheißung, die Abraham nicht zum ersten Mal hört. Diese Verheißung, die seine ganze Hoffnung ausgemacht hat. In dieser Verheißung, die er jetzt hört, wird er der Beschenkte. Nicht mehr er als Gastgeber beschenkt den Gast, sondern der zum Gast gekommen ist, beschenkt ihn überreich, Abraham. Soweit im Augenblick der Blick auf diese erste Lesung, die Gastfreundschaft, eine alte Tradition. In dieser Tradition steht natürlich auch Martha. Sie weiß darum, dass es gilt, Gäste aufzunehmen, sie gut zu bewirtschaften. Im Besonderen hier Jesus, der wohl ein Freund der Familie war. Wir kennen eine spätere Episode, die jetzt nicht von Lukas, sondern von Johannes überliefert wird, dass Jesus zu Maria und Martha gekommen ist, nachdem ihr Bruder Lazarus verstorben war. Und es heißt dort, dass Jesus gesagt wird, dein Freund ist krank. Das heißt, eine tiefe Freundschaft wird diese drei, diese vier mit Jesus wohl verbunden haben. Der Ort, in dem sie zu Hause waren, lag ganz in der Nähe von Jerusalem und Jesus auf seinem Weg nach Jerusalem wird dort wohl immer wieder Station gemacht haben. Vielleicht auch schön, sich das klar zu machen, Jesus hatte Freunde. Er hat sich wohlgefühlt bei seinen Freunden. Es war schön, dort auszuruhen, dorthin zu kommen, zu essen, zu reden, auszutauschen. Er hatte Freunde. Jesus hatte nicht nur Menschen um sich, die er gelehrt hat, nicht nur Menschen, die ihm vielleicht einmal begegnet sind bei einem Ereignis, einem Wunder, einer Brotvermehrung, einer Lehrrede, bei der Bergpredigt, sondern er hatte auch feste Beziehungen, Freundschaften. Und so kommt er dort in dieses Haus und seine Freunde wissen, dass er sich dort wohlfühlt und möchten alles tun, damit er sich wohlfühlt. Und so tut Martha, was sie gewohnt ist, was sie gelernt hat, was sie von Kindsbeinen an gehört hat. Wenn ein Gast kommt, dann kümmere dich. Und sie kümmert sich. Und das kann sie wohl gut. Und dann sieht sie ihre Schwester dort sitzen. Und sie denkt eigentlich, und so hat sie es ja gelernt, wenn ein Gast kommt, muss man sich kümmern. Diese Schwester, Maria, macht es also falsch. Und sie ist so sehr davon überzeugt, dass sie sogar zum Herrn selber sagt, sag du ihr doch, sie soll mir helfen. Kümmert es dich denn nicht? Siehst du das denn nicht? Stört es dich denn nicht genauso, wie es mich stört? Wenn wir da einen Augenblick innehalten, so reden wir, glaube ich, auch manches Mal mit dem lieben Gott. Stört es dich denn nicht, was mich da so stört? Begreifst du denn nicht, was hier eigentlich längst zu tun wäre? Und Jesus lässt so mit sich reden. Er hört, was sie dort sagt. Er sagt nicht, was redest du denn daher, ich bin hier der Herr, sondern er hört, nimmt es wahr. Und dann geht er aber auf sie ein. Und in diesem Fall korrigiert er sie ein wenig mit erstaunlichen Worten. Er sagt zu ihr, Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen und Mühen, aber nur eines ist notwendig. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Jesus sagt also, dass trotz allem, was wir gelernt haben, hier haben wir gelernt, hat Martha gelernt, dass es wichtig ist zu sorgen. Manches Mal vielleicht im Augenblick anderes noch besser ist. Jesus sagt nicht, dass es schlecht wäre, was Martha tut, für all das zu sorgen. Aber es gibt noch etwas Besseres in diesem Augenblick. Nicht allgemein, sondern in diesem Augenblick. Und das Bessere wäre, zu begreifen, dass Jesus nicht nur als Gast kommt, um etwas zu empfangen, sondern dass Jesus kommt, um etwas zu geben. Um sich selbst zu geben und zu reden. Und dann stellen wir uns vor, wie Martha dort gesessen sein wird. Jesus, vielleicht war es damals im dortigen Haus auch üblich, dass man zu Tisch gelegen war. Vielleicht lag Jesus bereits auf dieser Liege, etwas erhöht am Kopfteil, wo man sich aufstützen konnte. Und Martha zu seinen Füßen. Sie wird da gesessen sein, in übrigens der typischen Haltung des Schülers, des Jüngers, der hört auf den Rabbi, der lehrt. Und so sitzt sie da und hört, ganz hingegeben können wir uns ausmalen, ganz ergriffen von dem, was er sagt, tief innerlich aufnehmend. Und das ist es, was Jesus in diesem Augenblick geben wollte. Er wollte reden zu ihr. Und er hat zugelassen, dass das andere, was sie eigentlich gelernt hätte haben müssen von ihren Eltern, nämlich es ist gut, den Gast zu bedienen, in diesem Fall hintansteht. Freilich, dieser Fall ist ein besonderer. Jesus selbst kommt zu Gast. Vielleicht ein wenig vergleichbar mit uns heute hier. Wir sind jetzt hier hergekommen, weil Jesus selbst zu Gast kommt. Freilich, er lädt uns ein und doch kommt er zu Gast bei uns, in unserem Inneren. Und auch wir sind hier und hören auf sein Wort aus der Heiligen Schrift. Und so Gott will, wird er auch einiges durch meine Worte jetzt zu Gehör bringen, was ihm wichtig ist. Wir hören wie Martha. Wir haben manches beiseite gelassen, was vielleicht uns noch beim Weggehen sozusagen zugerufen hat, hier, ich bin die Wäsche, häng mich auf, oder ich bin die Spülmaschine, räume mich ein. All dieses haben wir beiseite gelassen, weil wir im Augenblick es für besser erachten, hier beim Herrn zu sein. Und tatsächlich, er lädt uns ein. Und er wird sich uns selbst schenken. In seinem Wort tut er das, in der Gemeinschaft des Gebetes, im Geheimnis der Kirche und gleich auch im Sakrament, wenn wir ihn empfangen. Er wird sich uns geben, wie er Martha damals sich gegeben hat in seiner Rede, in seinem Gespräch mit ihr, wie er sich Maria damals gegeben hat. Das Bessere. Damals wohl offensichtlich, zumindest für Maria, Jesus, er war der Bessere in diesem Augenblick. Was heißt das für uns? Vielleicht jetzt, dass wir jetzt hierher gekommen sind, ganz sicherlich. Aber ich glaube auch jeden Augenblick kommt der Herr zu uns und möchte uns manches Mal sagen, jetzt ist dieses oder jenes das noch Bessere. Ist es nicht so, dass wir unseren Tag meistens recht gut durchgeplant haben, dass wir Vorstellungen haben, was wir zu tun haben, ja, Pflichten haben, Verpflichtungen, und dann kommt es doch oft anders. Dann kommt ein Kind wird krank, dann kommt ein Anruf und jemand ist in Sorge, dann geht ein Gerät, das ich gerade bräuchte, kaputt und ich muss mich anders behelfen. Oder auch, es kommt mir etwas in den Sinn. Ich denke an jemanden, dem es vielleicht einsam und schlecht geht und es wäre doch gut, ihn vielleicht einfach nur kurz anzurufen oder dies oder jenes für ihn zu tun. Oder kurz innezuhalten wie Maria und beim Herrn einen Augenblick zu bleiben, beim Morgengebet, beim Abendgebet oder so zwischendurch einmal. Manches Mal kommt es anders als geplant, manches Mal scheinbar erzwungen, und es ist an uns, das dann anzunehmen, als eine Fügung, die Gott zugelassen hat, anzunehmen mit dem Aufruf Gottes, jetzt darin das Bessere zu suchen. Und manches Mal kommt es auch ganz heimlich, dass ich es kaum merke, kaum höre, dass mein Herz ganz wach sein muss, um zu merken, nun ist jetzt nicht das Bessere, was ich gewöhnlich tun würde, sondern noch etwas anderes. Und da kommt eine Wirklichkeit für uns Christen ins Spiel, die Wirklichkeit des Lebens mit dem Heiligen Geist. Wir sind als Christen nicht Menschen, die sozusagen einmal Regeln gelernt haben und dann mit diesen Regeln unser Leben lang funktionieren sollen, sondern wir sind Menschen, die mit dem Heiligen Geist leben, der uns immer wieder neu führt, anspricht, der uns oftmals tröstet, ermutigt und uns dann sagt, hier, schau, da zeige ich dir eine Not. Und wir lassen uns dann, wenn wir offen sind, ein wenig innerlich berühren und gehen mit, um es im Gebet vor Gott zu tragen oder um konkret zu helfen durch unser Tun. Der Heilige Geist ist der, auf den Maria hier gehört hat. Martha hat es hier in dieser Ermahnung von Jesus wohl ein wenig gelernt. Denn wir hören dann später im Johannesevangelium, als ihr Bruder gestorben war, Lazarus, da kommt Martha heraus und läuft Jesus entgegen und beklagt sich bei ihm, wiederum ähnlich wie hier, beklagt sie sich. Und damals dann sagt sie, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, wenn du nur ein Wort sprichst, dann wird er gerettet. Und dann sagt Jesus ihr scheinbar etwas ganz anderes. Er spricht nicht von ihrem Bruder, den er freilich nachher auferwecken wird, wohl auch aufgrund des betenden Glaubens, des glaubenden Gebetes von Martha. Er sagt zu ihr etwas, was in der Auferweckung des Lazarus deutlich werden soll, dass er der Herr ist über Leben und Tod. Und zwar weit mehr, als er das bei Lazarus gleich zeigen wird. Lazarus wird er auferwecken wieder in das irdische Leben. Er selbst wird auferstehen zum ewigen Leben, zu Hause, bei seinem Vater. Durch die Himmelfahrt wird es besonders deutlich. In das ewige Leben, das unendliches Glück ist, unendlicher Friede in Gott. Und so fragt er Martha in diesem Augenblick, als ihr Bruder gestorben war, ich bin die Auferstehung und das Leben. Glaubst du das? Und Martha kann in diesem Augenblick ablassen von ihrem innigen Wunsch, dass ihr Bruder weiterlebt. Und lässt sich ein auf diese Frage von Jesus. Und sie antwortet mit einem bis dahin nie dagewesenen Glauben. Sie ist die Erste, die das bekennt. Ich glaube. Sie glaubt an die Auferstehung durch Jesus, die er uns schenkt, die er für uns ist. Und aufgrund dieses Glaubens, den Jesus hier erwecken wollte, tut er auch dann das Zeichen, das wie ein Vorausbild für die Auferweckung ist. Er erweckt ihren Bruder Lazarus wieder zum irdischen Leben. Er selbst wird in wenigen Tagen danach sterben und auferstehen zum ewigen Leben. Martha konnte es glauben, vielleicht weil sie hier von Jesus zurechtgewiesen worden ist, das Bessere zu suchen, zu hören, auf den Heiligen Geist zu hören, was er im Moment ihr sagen möchte. Wieder zu uns zurück, zu Martha und Maria, bitten wir den Herrn ganz einfach, dass wir es lernen, zu hören, auf die kleinen Anregungen des Heiligen Geistes, der uns immer wieder neu zeigen möchte, nicht nur was gut ist, das haben wir oft gelernt, sondern was im Augenblick das Bessere ist. So wird die Liebe wirklich blühen in dieser Welt. Amen.